jetzt läuft es, glaube ich, ne?
Ja, es läuft, glaube ich, häufig. Weil uns unser berühmtes Happy Fan Radio, die ja praktisch hier, wo ich jetzt heute mitschneide, sponsieren wieder für den ersten Leser. Aha. Eine CD. Und für die Verlosung der CD, ne, wurde mir extra gesagt, wem die Musik nicht gefällt, bitte weiterschenken. Also es kann ja auch mal sein, dass es ihm wirklich nicht gefällt. Es sieht ein bisschen verrückt aus, die CD, ne? Also wie gesagt. Dieter 640. Und für die Verlosung der CD bräuchte ich eine Glücksfee. Und da habe ich mir die Frau Klöfka reingeholt. Die okay. darf hier einen Zettel ziehen und den ersten Leser prämieren.
Da steht Böttcher
drauf, Frau Böttcher. Oh. Was für ein Zufall. Dankeschön, Frau Klöfka.
Heb die Zettel alle auf. Die brauchen wir das nächste Mal wieder.
Deine Tochter war im Sessel vor dem knisternden Kamin, der wohlige Wärme ausstrahlte. Neben ihr auf dem kleinen Tisch stand auf einem Stöfchen eine Kanne Tee. Also irgendwie ist das doof hier. Das stört mich hier beim Lesen. Ich rück mal so rum. So geht's vielleicht. Ja, so geht's. Gut. Also fangen wir nochmal an. Neben ihr auf dem kleinen Tisch stand auf einem Stöfchen eine Kanne Tee, dessen Duft sich im Raum ausbreitete. Nur die Leselampe warf einen Lichtstrahl auf das Buch, welches jetzt aber mit dem Zeigefinger zwischen den Seiten anstelle des schon etwas ausgefransten Lesebandes in ihrem Schoß lag. Das Bändchen war schon fast so alt wie sie selber. Ein Stück kindliche Erinnerung an den damals so verhassten Handarbeitsunterricht. Es war einmal ein Geschenk an ihre Mutter und jetzt wieder in ihrem Besitz. Ihr Blick war auf das Fenster gerichtet. Dieser leichte Regen in der Herbstnacht weckte Erinnerungen in ihr und es schien, als wollten diese am Fenster herabrinnenden Tropfen eine Botschaft übermitteln. Vor vielen Jahren, es war genauso ein Abend wie heute, saß Hilda auch in einem Kaminzimmer. Es war nicht das ihre. Sie war bei der Großmutter, die aus einem dicken, schon etwas zerlesenen Märchenbuch vorlas und damit versuchte, ihr über die tiefe Traurigkeit hinwegzuhelfen. Großmutter konnte wunderschön vorlesen und manchmal erfand sie fantasievolle, wunderliche Geschichten voller Abenteuer. Hilda war gerne bei ihr. Doch heute wollte sich keine Fröhlichkeit einstellen. Die Mutter hatte das kleine Mädchen hergebracht. Sie konnte das Kind wegen der Arbeit in der fernen großen Stadt nicht bei sich behalten. Der Vater war schon lange eingezogen worden. Dieses Wort konnte sie nicht verstehen, denn Krieg und seine Folgen wurden in diesem Haus nicht erwähnt. Es herrschte heile Welt in diesem ländlichen Haushalt. Sie vermisste den Vater auch nicht so sehr, denn er war beruflich viel unterwegs und wenn er dann zu Hause war, wollte er lieber seine Ruhe haben. Nur selten unternahmen alle drei etwas, was dann auch viel Freude und Spaß machte. Doch diese Erinnerungen verblassten zunehmend. Nur an den Brief mit dem schwarzen Rand und dem großen schwarzen Vogel darauf konnte sie sich erinnern. Sie fand das lustig und musste lachen. Doch die Großmutter schaute erschrocken und die Mama weinte sehr. Wieder konnte Hilda nichts verstehen. Denn was hieß es, war im Feld geblieben. Das war doch nicht zum Weinen, denn die Bauern waren ja auch dort zum Arbeiten. Dem Kind wurde nichts erklärt. Und nun war auch die Mama nicht mehr daheim und das Kind kam sich verloren vor. Da halfen auch die Fürsorge und die Geschichten der Großmutter nicht wirklich. Wann würden endlich wieder alle beieinander sein? Dieses Warten, immer nur warten. Großmutter hatte keine Antworten auf die vielen Fragen. Hilda erschienen die Tage und Wochen damals unendlich lang. Manchmal kam ein Brief von der Mutter und etwas Geld. Letzteres interessierte sie nicht so sehr, aber was Großmutter ihr vorlas, nahm sie begierig auf. Sie wünschte sich sehnlichst selber lesen zu können. Eines Tages meldete sich die Mutter zu Besuch an. Mit fröhlichem Eifer wurde das kleine, sonst unbenutzte Zimmer hergerichtet und die Zeit schien noch langsamer zu vergehen als sonst. Es war noch ein schöner, sonniger Herbst. Hilda war ganz zappelig vor Aufregung. Endlich kam die Mama. Jetzt würde es richtig schön werden, nach den vielen dunklen Tagen ohne sie. Doch die große Freude wich allmählich einer gewissen Enttäuschung. Großmutter ging oft mit sorgenvollem Gesicht durch das Haus. Die Mama war komisch. Eben noch lustig und fröhlich lachend mit dem Kind spielend, schaute sie wenige Augenblicke später mit leerem Blick aus dem Fenster und schien nichts und niemanden wahrzunehmen. Hilda verstand das alles nicht und Großmutter konnte ihr wieder nichts erklären. Die Folge von hellen und dunklen Zeiten bestimmten fortan Hildas Leben. Die Briefe der Mutter wurden mit der Zeit seltener, kürzer und manchmal verworren. Auch die Besuche wurden weniger, bis sie ganz ausblieben. Hilda gewöhnte sich bald an das Leben bei der Großmutter und nahm es einfach hin. Doch die Sehnsucht nach der Mama blieb unverändert. Ein weiteres Jahr verging. Hilda wurde ein Schulkind und las die Briefe der Mutter wieder und wieder. Erst als sie fast 14 Jahre alt war, sprach die Großmutter endlich mit ihr über die Mutter. Dass der Vater im Krieg gefallen war, hatte sie inzwischen verstanden. Diesen Verlust konnte die Mutter nicht verwinden und ist darüber krank geworden. Sehr krank. Sie lebte jetzt in einer Anstalt und konnte dort besucht werden. Leider lebt sie in einer eigenen Welt. Hilda wollte sie unbedingt sehen, die Mama, die sie immer so entbehrt hatte. Es war ein regnerischer Herbsttag, als sie mit Großmutter in die ferne große Stadt fuhr. Das Haus lag in einem weitläufigen Gelände außerhalb, sodass sie ein Taxi nehmen mussten. Der Fahrer schaute mitleidig auf seine Fahrgäste. Wer hierher fuhr, hatte wahrlich kein Vergnügen. Die Begegnung mit der Mutter war wenig erfreulich. Sie sah nur aus dem Fenster und sprach nicht. Ihre schmalen Hände umkrampften das gerahmte Foto eines jungen Mannes mit fröhlichen Lächeln und lustigen Augen. Großmutter strich der Frau über das Haar, was ein Lächeln auf ihr blasses Gesicht zauberte, und sagte mit einem Nicken in Hildas Richtung: Das ist ein Foto von deinem Vater. Sie hält es immer in den Händen. Das Lächeln der Mutter erlosch und ihr leerer Blick richtete sich wieder zum Fenster, an dem der Regen in langen Fäden herabrann. Hilda erschauerte. So hatte sie sich die Begegnung mit der Mutter nicht vorgestellt. Das konnte doch nicht ihre Mama sein, die doch immer so fröhlich gewesen war. Dann fiel ihr ein, dass sie schon damals bei ihren Besuchen bei Großmutter oft so komisch reagiert hatte. Hilda wusste, hierher würde sie nicht mehr kommen. Erst zur Beerdigung ihrer Mutter kam sie noch einmal in die Stadt. Nachdem auch die Großmutter verstorben war, wollte Hilda nicht mehr in dem Haus bleiben. Inzwischen eine junge Frau geworden, verkaufte sie das Haus, zog in eine größere Stadt und arbeitete als Sekretärin in der Schulverwaltung. Durch ihre Freundin hatte sie einen Brückenbauer kennengelernt. Eine engere Beziehung widerstrebte ihr aber. Sie fürchtete, die Krankheit ihrer Mutter, die übrigens auch ihren Großvater nicht hatte alt werden lassen, könnte auch sie belasten. Ständig suchte sie nach Anzeichen davon bei sich. Schließlich gab sie dem hartnäckigen Drängen nach und heiratete nach längerer Verlobungszeit. Es waren gute Ehejahre und bei aller Sparsamkeit konnten sie sich eine Wohnung in einem Reihenhaus leisten. Durch die Tätigkeit des Brückenbauers war sie aber viel alleine und wartete. Die Geburt des Sohnes brachte Ablenkung, doch der Alltag lastete weitgehend alleine auf Hildas Schultern. So vergingen die Jahre mit mehr oder weniger Sorgen und Wünschen. Seit dem frühen Unfalltod ihres Mannes lebte sie nun alleine in ihrer schönen Wohnung. Dem Wunsch des Sohnes, Seemann zu werden, hatte sie nichts entgegenzusetzen. Seine Ausbildung auf dem Segelschulschiff beendete er zu ihrem Stolz glanzvoll und begann ein Studium in einer anderen Stadt. Er wollte Kapitän werden. Hilda dachte immer öfter, wie auch heute wieder an regnerischen Herbsttagen, an die Zeit bei ihrer Großmutter. Wie sich doch alles wiederholte. Warten. Immer nur warten. Ja, worauf? Auf etwas Besseres? Etwas anderes? Sie wusste es nicht. Sie hing ihren Gedanken nach. Eigentlich warte ich immer noch. Das schrille Klingeln des Telefons riss Hilda aus ihren Gedanken. Hallo Mama, ich bin's. Ich wollte mich nur melden und dir sagen, dass ich morgen noch einmal vorbeischaue. Ich werde in den nächsten Tagen mit einem Kreuzfahrtschiff auslaufen. Du weißt doch, ich mache gerade ein Praktikum und hoffe, bald auch die Prüfungen für das Kapitänsprogramm.
Bevor du loslegen kannst,
ja.
Was hast du denn Schönes mitgebracht?
Man hätte es nicht geglaubt, Gedichte. Wie immer.
Wie viele?
Ich werde wahrscheinlich 3 Stück nur lesen,
also von denen, die ich mit habe. 3 freuen. Und du hast ein 4. mit, falls wir dich quälen.
Ja, wenn du es unbedingt möchtest, habe ich noch mehr.
Also schreibe ich jetzt auf 4. Passt ja auch zur 2, du bist ja der 2. Leser, würde 4 besser passen wie 3.
Ja, kommt drauf an, wie man es betrachtet. Nein. Wir könnten multiplizieren oder addieren.
Wollen wir anfangen?
Ja.
Gut.
Sonst wird es hier noch albern.
Danke.
Ja, das erste Stück wäre Captain Hindsight. Also Captain Späte Einsicht. Wenn mal wieder die Karre liegen bleibt, besseren ist schon Schlimmeres widerfahren. Wenn die Hose wieder zu eng ist, anderswo hungern sie schon in frühen Jahren. Aber nimm ruhig dein Stück vom Kuchen, lass jemand anders das Puzzle wieder zusammensetzen. Wen kümmert's schon, wenn nach dir die Flutwellen zusammenbrechen? Nach dir die Sintflut, vor dir die Schuldigen, aber du machst sicher alles richtig. Auch wenn wegen deinem Neuwagen-Fetisch die Zukunft angefickt ist. Ich bin kein Heiliger, aber will die Welt ein bisschen besser hinterlassen. Als ich sie erhielt, denn selbst ein Crackbaby verdient ein Kinderlachen. Doch zuallererst zählen Geiz ist geil und he say, she say shit in unserer Neidgesellschaft. Und dabei geht's leider nicht mal nur drum, wer hier das meiste Geld hat. Ich weiß ja, so ganz ohne Sprintqualitäten kommt man lange nicht an. Doch ich spiele das Spiel mit Blick auf die lange Distanz. Trag Shirts, Schuhe, Hosen bis zum Ende der Halbwertszeit. Du bist mitnichten sündenfrei, doch machst den ersten Stein bereit. So viel besser bin ich da auch nicht. Schließlich bin ich's, der sich hier aufregt. Ich will nur sagen, wenn wir uns alle einig wären, wer weiß, wie es dann ausgeht. Doch wir machen ein bisschen Europa, ein bisschen Nationalstaat. Kein Wunder, dass Otto normal zu Hause bleibt, wenn er die Wahl hat. Apropos zu Hause, dürfen Penner denn eigentlich wählen gehen? Oder dürfen die Abgefallenen der Gesellschaft nicht ihre Meinung zum Leben geben? Egal, dir lege ich derweil nahe, lehn dich zurück, mach dein Ding, entspann dich. Und gib den Captain Hindsight, wenn dann die Welt verbrannt ist. Aber ich schätze, du musst erst die Mauer im Kopf einreißen, bevor du gegen die Wand rennen kannst, weil sich jeden Tag eine neue Meinung bilden nicht zu deinen Schubladen passt. Und wenn wir es schon unterschwellig angesprochen haben, ich hoffe natürlich, es waren alle wählen. Ja, das zweite ist recht kurz. Es könnte in Zusammenhang mit der Unterhaltung nach dem letzten Mal sein, es soll sich aber bitte niemand angesprochen fühlen. Kritikitaka. Kritik ist gut und wichtig. Das ist ja soweit richtig. Doch viel zu oft trifft mich, was Menschen ohne eigenen Impuls sagen. Kreativ wie ein Zaunpfahl, aber eine Meinung haben. Ja klar, arbeiten von 9 bis 5. Und weil es dann nichts Besseres zu tun gibt, wird geschimpft. Über flache Storylines, schlechte Reimschemen, schwache Farbwahl, aber selbst für nichts eintreten. Schlag dich mit einem leeren Blatt, einer leeren Leinwand rum und in 9 von 10 Fällen folgt der harten Arbeit Entgeisterung. Jetzt kämen wir dann zum planmäßig letzten, das dann das vorletzte wahrscheinlich wird, wie ich dich kenne. Tagtraumfrau. Ich habe jetzt die eine gefunden, die Frau fürs Leben. Ihr Haarschnitt aus der Zeit gefallen, kein Nerv zu unnützen Gesprächen. Die verborgene Brille sitzt schief auf der Nase, passt zum bösen Mundwerk. Und wenn sie mich an der Playsee abzockt, halte ich es nicht mal für unfair. Sie hat halt einfach die besseren Skills auf ihrer Seite. Und zwischen schlecht sitzendem Shirt und abgewetzter Jeans eine perfekte Taille. Und das, obwohl sie lieber gehacktes Brötchen statt Fairtrade-Tofu frisst und statt im Fitnessstudio lieber bei einem schlechten Film neben mir auf dem Sofa sitzt. Nichtsdestotrotz will sie den Tod heilen und die Wale retten. Sie will Reiche bestehlen und es dann den Armen schenken. Mir ist das alles zu groß, zu stressig, aber ich helfe gern mal da, mal dort. Und ist es nur am Ende des Tages mit einem warmen Abendbrot. Nach dem Essen wollen wir dann die Welt erschüttern, das System stürzen. Doch scheitern oft genug an uns selbst, weil die Sitzmöbel so bequem wirken. Falls wir uns doch mal streiten, dann darüber, wer von uns mehr Schulden macht, wer kaputter ist, wer verrückter oder was wir erleuchten mit Mollys in dunkler Nacht. Doch kurzum, der Schlüssel passt ins Schloss, körperliche Merkmale zur Größe der Handfläche. Unsere Realität deckt sich nun mal mit der Masse unserer Ansprüche. Aber wie es halt so ist, wenn die Geschichte zu schön ist, um wahr zu sein, wirst du mitten in der Nacht wach und bist doch wieder ganz allein.
Wann ist das entstanden?
Das so in den letzten 4-5 Wochen.
Okay.
Alles in allem. So, dann kämen wir jetzt zum Korrektiv zum Glück. Ich bin ein einfacher Mensch und schon mit relativ wenig zufrieden. Eine Zigarette und einen Kaffee und ich wäre ewig bei Dr. Lecter geblieben. Ich habe so viel Halbwissen und nur ganz wenig Fachgebiet. Fast so schlimm wie Hunger haben und es gibt nur Aperitif. Oder Sport machen wollen und es ist wieder mal nur Après-Ski. Oder eine Frau anquatschen und sie denkt nur an Axel-Mief. Doch zurück zum Wesentlichen. Manch einer hat vielleicht Styles und das Geld, doch so viel will ich gar nicht. Ich habe nämlich Zeit, was mir hinreichend gefällt. Auch wenn es abgedroschen klingt, sobald ich vor der Wahl stehe, kannst du fest von ausgehen, dass ich den jungfräulicheren Pfad wähle. Ich bin letztlich sicher so festgefahren in Mustern wie jeder andere Mensch auch, doch hab früh begriffen, dass ich nur wegen meiner Linkshändigkeit anders auf die Welt schaue. Wäre ich manchmal gern zwischenmenschlich involvierter? Sicherlich, doch wer sich öffnet, fällt im Zweifelsfall nur umso tiefer. Und für so einen Scheiß ist meine Psyche halt echt nicht ausgelegt. Deswegen werden bei mir die meisten Beziehungen nur oberflächlich ausgelebt. Ehrlich gesagt bin ich manchmal schlichtweg so überfordert von mir selbst, dass meist nicht mal ich weiß, was manche Menschen schon über Jahre bei mir hält. Doch wie negativ es auch klingt, würde ich nicht so weit gehen, von Depression zu sprechen. Ich sehe es eher so, dass ich dabei bin, mit Grenzen der Evolution zu brechen. Feste Sozialverbände sind fürs Überleben an sich schon lange nicht mehr unabdingbar. Also picke ich die Sahnestücke vom Buffet, während ich meistens nur mein Ding mache. Denn die Welt ist noch nicht so weit wie ich und so bleibe ich einfach mir selbst am treuesten. Fang Fliegen mit dem Arsch, betrink mich tagsüber allein und verkack bei irgendwelchen Bräuten. Ich habe die richtigen Worte nur zur falschen Zeit parat oder umgekehrt. Nehme mich selbst entweder zu ernst oder verkaufe mich unter Wert. Da ist kein Mittelweg, da ist kein Patentrezept. Da ist nicht die perfekte Graustufe. Da ist nur Kette rauchen oder aufhören, nur Baggy oder Anzug, nur Hochhaus oder Baugrube. Da ist alles oder nichts. Und da bin ich, spring von einem Extrem ins andere und zurück. Ich weiß, das ist nicht gut, aber was willst du machen? Mir fehlt halt ein Korrektiv zum Glück. Ja, dann wär's das jetzt von meiner Seite.
Spannende Frage von mir. Wann lernen wir deine Freundin kennen?
Na, das Korrektiv zum Glück fehlt doch. Du musst mir auch zuhören.
Ich höre zu, aber du hast die vorher so gut beschrieben. Ich war ja so neugierig, wie ich mir...
Wenn ich sie dann kennengelernt habe, lernst du sie auch bald kennen.
Okay. Wir verlassen uns drauf.
Ne? Ja, Mensch.
Schließlich haben wir ja auch einen überredet, nicht alleine zu kommen heute.
So, los, Fee.
Darf ich dich bitten als Glücksfee? Oh.
Manfred Sacher, bitte.
Ja, Herr Sacher, was lesen Sie denn heute vor?
Heute? Hallo, wir bekommen ein Kind.
Ach, wo ist denn das her? Haben Sie das sich ausgedacht? Oder das ist das schon
nicht,
mal,
das sind
alles ist das schon mal erschienen?
Das sind alles wahre Geschichten.
Wo ist denn das schon mal erschienen?
In dem Buch.
In welchem Buch? Ich verstehe den Titel nicht.
Der Lausbube.
Ach so. das für unsere Hörer, dass die das nämlich auf der anderen Seite auch wissen, wo das schon mal erschienen
ist. Ja. Ober der Lausbube sind also 21 Kurzgeschichten, wahre Kurzgeschichten drin, die ich so gehört habe, aufgefangen habe und niedergeschrieben. Also wie gesagt, stellt euch vor, es ist in der Nacht. Gabi, Gabi, was ist mit dir? Ist dir schlecht? Musst du brechen? Hast du Schmerzen? Was ist mit dir los? Oder geht es vielleicht schon los? Olaf war ganz außer sich. Er wusste im Moment gar nicht, was eigentlich so richtig vor sich ging. Er schaute auf die Uhr. Kurz vor zwei zeigte sie an. Mitten in der Nacht. Kein Wunder, wenn man da noch nicht richtig wach ist. Seine Frau saß im Bett und hielt sich den hochschwangeren Bauch. Sie war im 9. Monat schwanger und es konnte jeden Tag losgehen. Ihr kam es so vor, als wenn die Wehen einsetzen würden. Sie schaute ihren Mann von der Seite an und beruhigte ihn. Sei doch nicht so aufgeregt. Du kriegst das Kind doch nicht. Und außerdem haben wir doch alles im Vorfeld besprochen und vorbereitet. Du sollst mich dann nur ins Krankenhaus. Sie konnte das Wort Krankenhaus nicht fertig aussprechen, weil die nächste Wehe einsetzte. Sie stöhnte auf und ließ sich zurückfallen. Olaf sah sie zwar an, aber so, als wenn er durch sie hindurchblicken würde. Mit seinem Gedanken war er schon viel weiter. Als er das Stöhnen vernahm, zuckte er zusammen und kam wieder in die Realität. Wenn man das so nennen will. Was? Wie? Ja, 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 fahren, Klinik. Hole gleich das Auto heraus. Mit einem Satz sprang er aus dem Bett und stürmte los. Hey, du verrücktes Huhn, ich brauche jetzt noch kein Auto. Was ich im Moment brauche, ist etwas anzuziehen. Olaf schlug sich mit der flachen Hand an die Stirn, ging an den Schrank, nahm einen Mantel heraus und zog ihn sich an. Gabi sah es mit einem gequälten Lächeln. Gib den Mantel schon her und verschwinde. Fahr doch lieber das Auto heraus, da machst du wenigstens nichts verkehrt. Nimm aber gleich den Koffer mit, sonst vergessen wir den noch. Und schon war er aus dem Schlafzimmer. Die Treppe hinunter, den Koffer geschnappt und raus aus dem Haus. Dass er immer noch im Schlafanzug und mit Hausschuhen herumlatschte, fiel ihm gar nicht auf. Das Öffnen des Garagentores, das ihm sonst locker von der Hand ging, machte ihm bei seiner Hektik heute zu schaffen. Es ging ihm einfach nicht schnell genug. Dabei schimpfte er auf Gott und die Welt. Im Auto dann die nächste Pleite. Er saß hinter dem Steuer, die Hand am Zündschlüssel. Was fehlte? Der Schlüssel. Himmel, Arsch und Zwirn. Bin ich denn nur schon so bekloppt? Wieder raus aus dem Wagen und ins Haus. Den Schlüssel holen. Als das Auto aus der Garage rollte, kam auch Gabi gerade aus dem Haus. Olaf sprang heraus, hetzte auf die andere Seite und half seiner Süßen beim Einsteigen. Sei ja vorsichtig, dass euch nichts geschieht, sagte er mit besorgter Stimme. Erst jetzt bemerkte sie, dass ihr Göttergatte noch immer im Schlafanzug herumlief. Obwohl ihr nicht danach zumute war, konnte sie ein Lächeln nicht verkneifen. Willst du vielleicht so, wie du bist, mit dem Auto fahren? Wieso? Fragte Olaf erstaunt zurück. Na, dann schau mal an dir herunter. Dann wirst du es schon bemerken. Scheiße, entfuhr es ihm. Er machte kehrt und rannte ins Haus. Wenige Minuten später erschien er wieder. Ganz außer Buße sprang er ins Auto. Hast du auch den Koffer? Fragte Gabi mit zusammengepressten Lippen. Die nächste Wehe hatte sie gepackt. Na, freilich habe ich den. So bescheuert bin ich ja nun doch nicht. Er startete den Wagen und machte das Licht an. Im Scheinwerferlicht schaute ihm der Koffer entgegen, der immer noch neben dem Garagentor stand. Also noch einmal raus und den Koffer geholt. hast du jetzt endlich alles? Können wir endlich fahren? Ja, 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 ja. Ein Kind zu bekommen ist ja schließlich keine Kleinigkeit. Da kann man schon mal etwas daneben machen. Jetzt habe ich aber alles im Griff. Und was soll das? Gabi zeigte nach vorn, wo das Garagentor noch total offen stand. Ja, ich sehe, du hast alles im Griff. Als auch das noch erledigt war, ging es endlich los. Beim Fahren schaute er mehr in den Rückspiegel als auf die Straße, was nicht gerade zu einer ruhigen Fahrweise beitrug. Schau lieber auf die Straße, wenn wir heil ankommen wollen. So schlimm, wie du es machst, ist es doch gar nicht. Das sagst du so einfach dahin. Ich glaube, mir ist schlechter als dir. Ich weiß schon gar nicht mehr, kriegst du das Kind oder ich? Endlich vor dem Krankenhaus angekommen, bog er schwungvoll auf den Parkplatz ein. Raus aus dem Auto. Kofferraum auf, den Koffer heraus. Er wollte gerade seine Gabi die Tür öffnen, um sie aussteigen zu lassen, als neben ihm ein Auto hielt. Der Fahrer stieg aus und schrie Olaf an: Pass gefälligst ein bisschen auf, du Anfänger. Ich hätte dich fast angefahren und das vorm Krankenhaus. Olaf drehte sich um, mit Zornesadern auf der Stirn. Anfänger, hat er gesagt, Anfänger, wo wir doch ein Kind bekommen und es eilig haben. Nun pass mal gut auf, du Halbwilder. Wenn du schon auf den Parkplatz fährst, dann pass gefälligst du auf. Wir waren schließlich eher da als ihr. Also, warum soll ich Schuld haben? Außerdem bekommen wir ein Kind, da muss es etwas schneller gehen. Und was denkst du, suchen wir mitten in der Nacht hier? Glaubst du, wir wollen Pilze suchen? Wie kann man nur so aufgeregt sein? Die Kinder bekommen doch die Frauen und nicht wir. Du hast doch keine Ahnung, brabbelte Olaf vor sich hin und wollte seiner Frau beim Aussteigen behilflich sein. Das Gleiche hatte Ralf vor. Wie erstaunt waren beide, als ihre Fahrzeuge leer waren. Entgeistert schauten sich die beiden an und dann ihren Frauen nach, die sich gegenseitig stützend den Eingang zuschritten. Olaf und Ralf im Laufschritt mit den Koffern hinterher. Keiner von beiden sprach mehr ein Wort. Jeder hing seinen eigenen Gedanken nach, schimpfte aber im Innern immer noch auf den anderen. Dabei machten doch beide das Gleiche durch. Nur erlebte Ralf dies schon das zweite Mal und war dadurch nicht ganz so aufgeregt. Als alle Formalitäten erledigt und die Frauen im Kreissaal waren, setzten sie sich in den Warteraum. Ralf nahm sich eine Zeitung vom Tisch und fing an zu lesen. Olaf dachte bei sich, was du kannst, kann ich schon lange. Er nahm ebenfalls eine Zeitung und wollte lesen. Wollte. Es dauerte keine Minute und er schmiss diese wieder hin. Mit auf den Rücken verschränkten Armen ging er dann auf und ab. Ralf schaute nur kurz auf und schüttelte mit dem Kopf. So ein Gehabe konnte er einfach nicht verstehen. Olaf fragte schon zum dritten Mal die gleiche Schwester, wie lange es denn noch dauern würde und ob alles normal verlaufe. Lächelnd erwiderte sie, setzen Sie sich ruhig hin und entspannen Sie. Lesen Sie ein wenig, so wie dieser Herr da. Wenn es soweit ist, werde ich Sie schon informieren. Und schon war sie wieder verschwunden. Die hat gut reden, wandte sich Olaf an Ralf. Die kriegt ja kein Kind. Entspannen, lesen, was weiß die schon, wie mir jetzt zumute ist. Rennt doch nur hin und her. Trotzdem hat sie recht, sagte Ralf. Das Kind kommt auch nicht eher, wenn man verrückt spielt. Es dauert so lange, wie es eben dauert. Manchmal Stunden, manchmal sogar Tage. Stunden? Tage? Olaf ließ sich auf seinen Stuhl fallen. Wenn das noch länger dauert, können Sie mich gleich in die Klapsmühle einliefern. Ralf lächelte nur vor sich hin. Er konnte ihn ja verstehen. Er ging es ihm beim ersten Mal nicht viel anders. Doch zugeben wollte er das nicht. Da ging die Eingangstür auf, ein Pfleger stützte eine junge Frau, die wimmernd ihren hochschwangeren Bauch hielt. Dahinter erschien schon ein älterer Herr, der gleich zwei Koffer schleppte. Er wusste gar nicht, was er mit sich und den Koffern vor lauter Aufregung anstellen sollte. Da schauen Sie hin. Der ist noch verrückter als Sie, meinte Ralf. Der saust um die Frau herum wie ein Sputnik um die Erde. Und, kann er ihr helfen? Nee. Genauso wenig, wie wir unseren helfen können. Na, so verrückt wie der da bin ich aber nicht. Das ist bestimmt der Vater von ihr. In diesem Moment kam die Schwester den langen Flur herunter und auf Olaf zu. Ich gratuliere Ihnen zum Stammhalter. Mutter und Kind geht es gut. Sie müssen sich aber noch etwas gedulden. Dann dürfen Sie beide sehen. Olaf umarmte die Schwester und gab ihr einen Kuss auf die Wange. Danke war alles, was er hervorbrachte. Auch Ralf gratulierte ihm. Na, vertragen wir Kamele uns wieder, sagte er und reichte Olaf die Hand. Sie schauten sich an und fingen an zu lachen. In dem Moment kam jener ältere Herr von vorhin zu ihnen. Guten Morgen, meine Herren, peinlich, und gab beiden die Hand. Es muss Ihnen nicht peinlich sein. Wir sind doch auch nicht gerade die Ruhe selbst, meinte Olaf mit einem ehrlichen Gesichtsausdruck. Nein, nein, ich heiße Beinlich. Kurt Beinlich. Wissen Sie, ich habe meine Frau hierher gebracht, weil wir doch ein Baby erwarten. Sie ist ja noch so jung. Hoffentlich geht alles gut. Wissen Sie, wir haben uns in der Kirche kennengelernt und haben uns gleich verliebt, obwohl ich schon etwas älter bin. Sagt sie immer zu mir, wäre ich doch noch schnell und kraftvoll wie ein Adler in den Lüften. Ralf, der hinter ihm stand, tippte sich an die Stirn. Olaf konnte sich das Lachen kaum verkneifen. Nur gut, dass gerade ein Arzt vorbeikam. Beinlich machte kehrt und hinter dem Doktor her. Herr Doktor, bitte nur auf ein Wort. Ich muss Sie unbedingt etwas fragen. Da der Arzt nicht stehen blieb, tänzelte Beinlich von einer Seite auf die andere und redete auf den Arzt ein. Zum zweiten Mal kam die Schwester auf uns beide zu. Diesmal gratulierte sie Ralf zu Zwillingen. Was denn? Zwillinge? Und da bleibst du so ruhig? Ralf lächelte vor sich hin. Es war doch keine Überraschung. Wir wussten doch schon vorher, was es war. Ich glaube, das Blumengeschäft vor dem Krankenhaus hat jetzt geöffnet. Ein kleines Sträußchen sind wir unseren Hübschen schon schuldig. Also, komm, ab zum Blumenladen. Es dauerte aber noch fast eine Stunde, bis Olaf und Ralf zu ihren Frauen durften. Als Olaf die Tür aufmachte, ließ sein Sohn gerade seine Stimme ertönen. Stolz wie ein Pfau, aber mit weichen Knien ging er zum Bett. Ich bin so stolz auf euch, sagte er leise und gab seiner Gabi einen Kuss. Und du, wandte er sich an seinem Sohn, du sollst ein richtiger Lausjunge werden. Dir aber verspreche ich, beim nächsten Mal werde ich bestimmt nicht mehr so aufgeregt sein.
Danke.
Spontan würde mir einfallen, Mutter werden ist nicht schwer. Vater sein,
sehr. Dagegen sehr.
Ja, schön.
Hast du noch was Kleines? Was Kleines, Kurzes? Sag mal, so Gedichte haben wir von dir noch nicht so richtig, ne?
Na, mach erst mal andere. Wenn noch was ist, komme ich. Ich habe vorne, ne?
Ja. Dann darf ich dich bitten?